Ich glaubte nicht, wie meine Mutter, an das Gute im Menschen oder daran, dass jeder sein Schicksal selbst in der Hand hatte. Die Stärke ihrer humanistischen Überzeugungen, die ich heute als Teil der amerikanischen Tradition sehe, Werte, die den Vereinigten Staaten zu Dingen wie Franklin Delano Roosevelts New Deal oder dem Friedenskorps verhalfen, lernte ich erst sehr viel später zu schätzen. Merkwürdigerweise war das überzeugendste Vorbild, das sie mir bieten konnte, mein weit entfernter Vater. Sie erzählte mir oft von ihm, dass er in Armut aufgewachsen war, in einem armen Land, auf einem armen Kontinent und dass er es schwer gehabt hatte, mindestens so schwer wie Lolo. Trotzdem hatte er nie krumme Sachen gemacht oder seine Beziehungen spielen lassen. Er arbeitete hart und war ehrlich, was es auch kostete. Er lebte nach Grundsätzen, die eine andere Art von Durchhaltevermögen verlangten, Grundsätzen, die eine höhere Form von Macht versprachen, und meine Mutter war überzeugt davon, dass ich seinem Vorbild folgen würde. Ich hatte gar keine andere Wahl. Es lag in meinen Genen. Sie machte es sich zur Aufgabe, mir alles über das Leben der Schwarzen in den USA beizubringen. Sie kam mit Büchern über die Bürgerrechtsbewegung nach Hause, mit Platten von der Gospelsängerin Mahalia Jackson oder mit den Reden von Martin Luther King. Wenn sie von Südstaatenkindern erzählte, die mit Schulbüchern Vorlieb nehmen mussten, die ihnen von reicheren weißen Schulen überlassen worden waren und die dann später Ärzte und Anwälte und Wissenschaftler wurden, schämte ich mich dafür, dass ich keine Lust hatte, früh aufzustehen und zu lernen. Ihrer Ansicht nach steckte in jedem schwarzen Mann ein Richter am obersten Gerichtshof, wie Thurgood Marshall, oder ein berühmter Schauspieler wie Sidney Poitier, und in jeder schwarzen Frau eine Bürgerrechtskämpferin wie Fannie Lou Hamer oder eine brillante Musikerin wie die Jazzsängerin Lena Horne. Schwarzsein hieß, Erbe eines großen Vermächtnisses zu sein, einer besonderen Bestimmung. Natürlich war es auch eine Bürde, aber wir und nur wir waren stark genug, diese zu tragen. Wir sollten dieses Erbe stilvoll antreten, fand meine Mutter, die mir mehr als nur einmal von dem Calypso-Sänger Harry Belafonte vorschwärmte, der ihrer Ansicht nach der attraktivste Mann der Welt war. Aber ich lernte auch, dass nicht jeder Schwarze dieses Erbe schätzen konnte. Einmal nahm meine Mutter mich mit in die amerikanische Botschaft, wo ich alleine in der Bibliothek saß, während sie etwas für ihre Arbeit erledigte. Nachdem ich meine Hausaufgaben gemacht und ein paar Comics gelesen hatte, entdeckte ich eine Sammlung amerikanischer Zeitschriften, die dort sauber in Plastikfolie eingebunden im Regal standen. In einer der Zeitschriften war ein Foto von einem Mann mit dunkler Sonnenbrille und schwarzem Regenmantel, der einsam eine Straße entlang ging. Auf der nächsten Seite war ein zweites Foto, dieses Mal eine Nahaufnahme seiner Hände, die unnatürlich blass waren, als hätte man das Blut aus ihnen herausgesogen. Ich blätterte noch einmal zurück und nun fiel mir auf, dass das krause Haar des Mannes, seine kräftigen Lippen und seine breite Nase ebenfalls geisterhaft hell waren. Ich dachte, vielleicht war er radioaktiv vergiftet worden oder ein Albino. Auf der Straße war ich schon einmal einem Albino begegnet und meine Mutter hatte mir das Phänomen erklärt. Aber das war es nicht. Ich las den Text unter den Bildern und dort stand, der Mann habe sich die Haut chemisch bleichen lassen, um wie ein Weißer auszusehen. Er hatte die Behandlung aus eigener Tasche bezahlt und bereute es zutiefst. Das Ergebnis war schrecklich und nicht wieder rückgängig zu machen. Offenbar gab es in Amerika Tausende wie ihn, Schwarze, die sich aufgrund von Anzeigen, die ihnen ein glückliches Leben als Weiße versprachen, einer solchen Behandlung unterzogen hatten. Ich spürte, wie mein Gesicht und mein Nacken heiß wurden und sich ein Knoten in meinem Magen bildete. Die Buchstaben verschwammen mir vor den Augen. Wusste meine Mutter davon? Ich hatte das Bedürfnis, aufzuspringen und eine Erklärung oder Bestätigung von ihr zu verlangen. Aber irgendetwas hielt mich zurück. Wie nach einem schlechten Traum wusste ich nicht, wie ich ihr meine Gefühle erklären sollte. Und als sie dann kam, um mich abzuholen und mit mir nach Hause zu gehen, lächelte ich schon wieder. Und die Zeitschriften standen an ihrem Platz im Regal. Aber der Schock dieser Erkenntnis saß tief. Ich denke bis heute an die vielen schwarzen Kinder, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. An den kleinen Jungen, dessen Eltern ihn davor warnen, die Grenze zu einem bestimmten Viertel nicht zu überschreiten. Oder das kleine Mädchen, das frustriert ist, weil seine Haare nicht werden wie die von Barbie, egal wie lange es sie glatt zieht und kämmt. Vielleicht haben ihre Väter oder Großväter ihnen erzählt, wie sie von Vorgesetzten oder Polizisten gedemütigt wurden. Wenn ich mir vorstelle, wie es sein muss, diese frustrierenden Erfahrungen Woche für Woche in kleinen Dosen verabreicht zu bekommen, hatte ich, so wie ich aufgewachsen bin, wahrscheinlich noch Glück. Der überwiegende Teil meiner Kindheit war nicht von Selbstzweifeln geprägt. Natürlich hatte meine Mutter mich vor intoleranten Menschen gewarnt. Sie sagte, das seien unwissende, ungebildete Leute, denen man am besten aus dem Weg ging. Aber die Fotos in dieser Zeitschrift hatten mir noch für etwas anderes die Augen geöffnet. Dafür, dass es dort draußen einen unsichtbaren Feind gab, der mich packen konnte, ohne dass ich es merkte. Als ich nach meinem Erlebnis in der Botschaftsbibliothek nach Hause kam, schaute ich abends im Bad in den Spiegel und fragte mich, ob etwas mit mir nicht stimmte. Mit der Zeit legten meine Ängste sich jedoch wieder und ich erlebte mein letztes Jahr in Indonesien wie die Jahre zuvor, voller Zuversicht, mit nichts als dummen Streichen im Kopf. Trotzdem hatte sich mein Blick auf die Welt dauerhaft verändert. In den amerikanischen Filmen, die abends im Fernsehen liefen, fiel mir auf, dass der Schwarze in Mission Impossible immer nur im Untergrund agierte. In dem Versandhauskatalog, den Gramps und Tut uns an Weihnachten schickten, war niemand abgebildet, der so aussah wie ich, und auch der Weihnachtsmann war ein Weißer. Ich behielt meine Beobachtungen für mich, weil ich überzeugt war, dass meine Mutter das alles nicht sah oder versuchte, mich davor zu beschützen. Ihrer Liebe war ich mir nach wie vor sicher, aber ich erkannte auch, dass ihr Blick auf die Welt und der Platz, den mein Vater darin einnahm, in gewisser Weise unvollständig war.